Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu Alt und Spiele, einer ganz, ganz besonderen Ausgabe. Ich glaube, es ist Folge 33.
Genau.
Wir, nämlich der liebe Tobi Wienke und
der liebe Andreas Garbe. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Wir feiern heute die Frauen. Es war Weltfrauentag kürzlich und zwei bärtige, alte, weiße Männer möchten das feiern. Allerdings nicht ganz alleine.
Nein, wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar, ich würde mal sagen, die bekannteste Frau in der deutschen Games-Branche, könnte man, glaube ich, fast so sagen, denn Jenny Pankratz von Piranha Bytes in Essen ist, glaube ich, so, ja, die kennt, glaube ich, jeder, der mit der Games-Branche in irgendeiner Art und Weise zu tun hat.
Boah.
Hallo Jenny.
Ja. Hallo, das ist ja mal eine Ansage. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört.
Ja, das stimmt aber, würde ich behaupten. Es gibt ja Gott sei Dank inzwischen eine ganze Menge Frauen in der deutschen Games-Industrie. Aber ich meine, du bist auch schon so ewig mit dabei. Wann hast du angefangen in der Branche, wenn ich gleich mal die erste knallharte Frage stellen darf?
Tatsächlich erst in Anführungsstrichen, mittlerweile ist das tatsächlich eine Weile, 2008. Ja, 2008 war das. Da habe ich auch direkt bei Piranha Bytes angefangen in der QA.
Naja, aber ich meine, 13 Jahre her, ne?
Das ist, Mensch, die Zeit vergeht aber auch.
Ja, es ist schön, Andreas ist da so charmant, immer einen dran zu erinnern. Ja, 2008 war ich übrigens noch nicht in der Branche, da war ich noch, habe ich noch meinen Abschluss an der Uni gemacht, da war ich noch nicht bei 1Live. 2008 war ich noch nicht drin. Andreas Garbe, du hattest 2008 dein 25-jähriges Jubiläum, glaube ich, schon in der Branche.
Etwa, genau. Da. Ich gucke ja auf so Jungspunde wie Harald Ebert von Nintendo oder so, da lache ich ja drüber. Nein, ja, überhaupt ja, nicht. Nein, 99 habe ich so zaghaft angefangen, aber Gamer war ich ja natürlich vorher auch schon und du ja sicherlich auch, Jenny, ne? Also das ist ja nicht so, dass du erst durch den Job zu Games gekommen bist.
Nee, absolut nicht, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch niemals machen können. Mein Vater, der hat tatsächlich eine Zeit lang bei, wie hieß denn der Laden, IBM gearbeitet, zu einer Zeit, als so ein Computer noch so groß war wie eine Turnhalle. Ja, und dann wollten die den nach Stuttgart locken und er hat gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann hat er in der Justiz angefangen und das habe ich mir zum Vorbild genommen, habe das auch gemacht. Und der hatte aber damals einen Amiga und einen C64 und mit den Dingern habe ich dann auch angefangen zu spielen. Mein Papa, der hat mir gezeigt, wie man die Dinger auseinandernimmt und wieder zusammenbaut und da habe ich so meine ersten Erfahrungen mit Computern gemacht.
Das heißt, weil ein Aufhänger für diese Idee, eine Sendung zum Thema Frauen zu machen beim Weltfrauentag war, dass ich am Weltfrauentag, schöne Grüße nach München an Dieter Marxreiter, der hatte nämlich gepostet, dass River Raid von einer Frau programmiert wurde. Und River Raid ist ja das allererste Spiel, das in Deutschland indiziert wurde und ich persönlich fand das so krass, dass halt heute gerne in so Gamerforen und so, Frauen können keine harten Spiele spielen und so weiter. Es musste eine Frau kommen, die das erste Spiel geschrieben hat, das in Deutschland indiziert wurde. Das fand ich so ein geiles Zeichen, dass ich gesagt habe, lass uns eine Folge zu dem Thema machen, weil das ist ja immer noch dieses alte Klischee. Was hast du als erstes gespielt, Jenny? Was war so dein Einstieg ins Gaming?
Boah, naja, das waren so Sachen wie wie hieß denn dieses Ding nochmal, wo du mit dem Flugzeug über so eine Insel rumfliegst und alles kaputt machen musst?
Ja.
Wings of Fury, glaube ich.
Ja.
Das waren so die ersten Sachen und dann natürlich diese Olympischen Spiele irgendwie mit dem Joystick. Fand ich auch ganz fürchterlich. Und später waren es dann tatsächlich, die habe ich geliebt und immer wieder gespielt, die LucasArts Adventure.
Oh ja. Ah, ja. Ja.
Mhm. Großartig. Ja, glaube ich, ist unser aller Sozialisation ja sehr ähnlich irgendwie. Also LucasArts Adventures, Träumchen.
Genau. Ja. Obwohl das erste Spiel von einer Frau, das ich sehr geliebt habe, war tatsächlich hier Roberta Williams und das Spiel, was ich gespielt habe, der Zusatz war Mask of Eternity, King's Quest.
King's Quest,
oh, ja. Ja,
ja. Ja, auch eine der ganz großen Frauen, Roberta Williams, die ja, naja, die ja so mit dem Frauenimage sehr stark gespielt hat. Da gab es ja damals dieses Text-Adventure, was irgendwie so ein bisschen sexuell angehaucht war. Und da war ja dieses Bild im Swimmingpool und oder in diesem Pool im Garten. Und da war ja Roberta Williams Babu sich drauf zu sehen tatsächlich.
Das kenne ich gar nicht, ich muss mal googeln.
Ja, nee, warte
wusste
mal.
Wusste ich auch nicht.
Das kennt ihr gar nicht. Und nee, zwar, das war so ein Text-Adventure.
Also von dem Text-Adventure weiß ich. Ich habe jetzt vergessen, wie das hieß. Ich glaube, das ist das Gleiche. Das hat nämlich dann erst den L.O. inspiriert, Leisure Suit Larry zu machen.
Genau, und das Spiel hieß Soft Porn Adventure tatsächlich. Soft Porn Adventure tatsächlich. Ich hab ein bisschen gelogen. Das wurde nicht von Roberta Williams erfunden, das Spiel. Das war Chuck Benton, der es geschrieben hat. Aber es heißt auf diesem Cover, wenn man das googelt, da ist so ein Cover, da sind mehrere barbusige Frauen drauf und eine davon ist tatsächlich Roberta Williams.
Ach, krass.
Ja. Ja, und die hat ja dann, ja, groß die ganzen Sachen gemacht, ja, diese ganzen Quest-Dinger, ne?
Richtig, die hat Sierra Online gegründet, das war ja quasi so das, der Gegenpol zu LucasArts. LucasArts hatte Monkey Island, Sam & Max, Maniac Mansion und dann die Fortsetzungen davon und solche Dinger. Und genau, Sierra Online hatte diese ganze Kings-Reihe und das war nämlich meine Reihe. Ich hab zwar auch Tag des Tentakels und so gespielt, aber ich war eher in Sierra Online Welten zu Hause. Ich habe, glaube ich, jedes Spiel gespielt, also Space Quest 1 bis 3, King's Quest, alle Teile, glaube ich, oder die ersten 3, 4. Police Quest gab's, Heroes Quest, ich weiß nicht, was noch fehlt. Also die haben das ja echt, da gab's so viel.
Ja, ich fand das ja, Space Quest war so mein Ding, wo ich halt total drin war. Also Space Quest fand ich super. Roger Wilco.
Das war auch total lustig. Hast du Space Quest auch gespielt, Jenny? Oder
nee, habe ich tatsächlich nicht.
Nur King's Quest.
Nur King's Quest, ja, richtig. Und ich fand diesen Rollenspielansatz damals so toll irgendwie. Nur die Steuerung war furchtbar. Ich hätte mir gewünscht, dass sie sowas in modern vielleicht nochmal machen. Mein Sohn, der spielt gerade das neue King's Quest. Das ist wieder mehr Adventure-like. Und ja, ich hätte mir mehr klassisches Rollenspiel vielleicht in der Richtung dann noch gewünscht. Irgendwie für mich war Roberta Williams irgendwie die weibliche Variante von Lord British.
Oh ja. Ja, der Garriott. Stimmt, das ist ein guter Vergleich. Allerdings, der Garriott hat sich ja, gut, ich meine, der ist ja, sind jetzt beide, glaube ich, nicht mehr so aktiv, aber der Garriott hat nun ganz bekannterweise richtig viel Kohle gemacht. Der wollte ja auch dann irgendwie als einer der ersten, der wollte als erster Weltraumtourist, glaube ich, ins All, hat das dann nochmal verschoben, hat das an diesen Dennis Tito verkauft und hat es dann später gemacht. Also der ist ja nur, der hat ja auch sein Schloss und so. Und von der Roberta Williams weiß ich nichts. Die ist jetzt nicht so, ist keine so eine Rampensau, ne, die Frau. Also abgesehen von dem Cover, das du erwähnt hast.
Ja, ja, genau, das Cover, das übrigens im Garten von Roberta Williams und ihrem Mann im Haus aufgenommen wurde. Sie hatten so einen Whirlpool im Garten und da sind sie halt drin mit einem Kellner aus dem örtlichen Pub irgendwie und Roberta Williams Brüste sind sie. Aber genau, Richard Garriott kommt ja auch in dieser Doku vor, Insert Coin, glaube ich, heißt sie. Die ist bei Netflix, gab es da so eine Games-Doku. So eine Doku-Reihe. Und auch in dieser Doku-Reihe kommt Roberta Williams zu Wort. Also ich glaube, aktiv ist sie tatsächlich nicht mehr. Aber in dieser Reihe erzählt sie auch ein bisschen über die ganze Sache mit Sierra Online und so weiter. Also das ist ja auch sehr schön. Wobei das Spannende ist, also Frauen in Games ist ja so unser Oberthema heute. Und jetzt ist ja Larry Laffer, der ja auch bei Sierra Online erschienen ist, ja, ist ja schon, würde man so ein Spiel heute noch machen, ist ja schon sexistisch.
Ist doch gerade erst, oder nicht?
Es gab eine Neuauflage, richtig.
Doch. Ja, zwei stimmt. Sogar, ne? Assemble Entertainment hat sogar schon nachgelegt und die haben eben, genau, Wet Dreams Don't Dry oder Wet Dreams Dry Twice jetzt eben schon sozusagen zweimal das neu aufgelegt. Aber die haben es sehr, sehr clever gemacht, finde ich. Die sind das ja so angegangen, dass sie gesagt haben, was würde Larry, der in den 80ern ja irgendwie erfunden wurde und sozialisiert wurde, was würde der machen, wenn der in die Gegenwart teleportiert würde? Und genau das ist die Story, ne? Der fällt durch so ein Zeitloch und ist auf einmal in der Gegenwart und in der Gegenwart läuft es halt, Gott sei Dank, alles ein bisschen anders als noch vor 30 Jahren, ne? Also Frauen sind natürlich noch lange nicht gleichberechtigt, aber sind gleichberechtigter. Und wie kommt er damit zurecht, ne? Dass da irgendwie so eine Instagrammerin steht in seiner Stammkneipe und ihm ganz selbstbewusst und ganz anders gegenübertritt als die Frauen in seiner Zeit.
Ja, wobei Larry ja schon damals ein totaler Loser war. Also machen wir uns nichts vor, ja. Dieser Anzug, das war ja schon damals sehr, sehr, sehr over the top persifliert. Aber das ist ja auch immer wieder ein Thema, dass halt gesagt wird, so, Spiele sind sexistisch. Duke Nukem ist ja auch immer ein Thema, das da groß diskutiert wird. Wie nimmst du das wahr, Jenny? Also als Gamerinnensicht auch. Sind Videospiele, ist das sexistischer als andere Medien oder würdest du das gar nicht so unterschreiben als Gamerin?
Ich glaube, es gibt einen ganz starken Zeitenwandel, egal ob jetzt im Bereich Computerspiele oder im Bereich Film oder was weiß ich, ne, selbst bei Büchern. Und da kann man anfangen mit, wie viele Frauen kommen drin vor, bis hin zu, wie ist die Sprache, was wird dargestellt, worum geht's in der Geschichte, wer ist der Held und natürlich sind da Computerspiele keine Ausnahme. Ja, wenn man sich die Sachen irgendwie aus den 80ern oder 90ern anguckt, hinkt das Medium Computerspiel ohnehin rein technisch ja den anderen Medien hinterher. Mhm. Aber von der Art gibt es da aus heutiger Sicht sicher ganz viele sexistische Sachen. Aber ich bin ein Mensch, ich gucke auch heute gerne noch, was weiß ich, Bud Spencer, ja. Und denke, das Thema ist, man müsste es einfach nur richtig einordnen, wenn man das weiß. Also ich habe jetzt einen Sohn und eine Tochter und ich möchte, dass sie sich angucken, was sie möchten. Und ich finde, es ist gut, das begleitend aufzuklären. Und dann können die auch so Sachen von damals gucken. Und dann kann man die auch kommentieren. Ja, das finde ich viel, viel schöner, als zu sagen, du darfst das jetzt nicht mehr gucken, weil das ist nicht mehr zeitgemäß. Dann lieber sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und warum haben die Leute das damals trotzdem gemacht? Und mit den Computerspielen ist es ähnlich. Das ist aber auch noch stark im Wandel. Das heißt, auch bei Computerspielen ist immer noch der Trend dahin, dass solche Sachen gerne aufgenommen werden. Ich finde das Ding von Assemble Entertainment zum Beispiel gar nicht schlimm, weil es tritt ja auch dafür an, den Larry auf die Schippe zu nehmen und dieses Thema in den Vordergrund zu stellen, ja. Und das ist schon okay. Wichtig ist, dass man sich überhaupt damit auseinandersetzt.
Mhm. Ja, das unterschreibe ich so, definitiv.
Ja, und das kann man besser, indem man natürlich die Produkte jetzt nicht alle vom Markt nimmt und irgendwie schasst, ne, sondern man muss sie sich angucken, das stimmt. Es gab ja aber auch immer ganz krasse Auswüchse, ne? Also ich habe ja zum Beispiel für die WASD schreibe ich ja diese Reihe fort über Videospielskandale, Aufreger und Kontroversen, so chronologisch. Und da stolpert man über Sachen, die wirklich also haarsträubend sind, die auch teilweise justiziabel sind, ne? Also es gab ja auch schon immer, leider Gottes, richtige Vergewaltigungssimulatoren. Es gab Spiele wie Custer's Revenge, wo sozusagen, also man weiß gar nicht, ist das Spiel sexistischer oder rassistischer? Es ist also im Grunde genommen wirklich beides. Also ganz furchtbare Spiele, wo man auch wirklich das Gefühl hat, also das sollte nun wirklich niemand mehr spielen, es sei denn irgendwie man guckt sich das im akademischen Diskurs oder so an. Und das zeigt doch auch, dass irgendwo Videospiele immer so schon eine Männerdomäne waren oder über lange Zeit jedenfalls eine Männerdomäne waren. Denn umgekehrt, also ein Spiel, wo eine Frau einen Mann vergewaltigt oder sowas, das kann man sich ja kaum vorstellen. Das hätte es, glaube ich, nie gegeben. Ne? Also man merkt schon, das ist eine männerdominierte Branche, war es jedenfalls.
Ist es denn noch so, Jenny?
Ja, klar, immer noch. Mhm. Also das ist natürlich sowohl in der Entwicklung als auch allgemein gibt es immer noch mehr Männer als Frauen in der Branche, aber es ist im Wandel. Also deswegen den Umkehrschluss zu ziehen und zu sagen, man ist als Frau in der Branche nicht willkommen, halte ich für grundfalsch. Eigentlich ist meine Erfahrung eher das Gegenteil, dass man sehr willkommen ist und genauso geschätzt wird, seine Arbeit als ein Mann, das ist überhaupt, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Leute einstellen in der Firma, spielt das gar keine Rolle. Das sind Frauen sehr gerne gesehen und es ist immer noch so, dass sich weniger Frauen bewerben als Männer zum Beispiel. Mhm. Von der Entwicklung her ist es aber auch so, als ich Mädchen war, hätte ich niemals gedacht oder wäre auf die Idee gekommen, in den Beruf überhaupt zu gehen und hätte gar nicht das für möglich gehalten. Ich habe mir automatisch aufgrund der Sozialisation erstmal einen Sozialberuf ausgesucht und bin durch Zufall auf die Idee gekommen, Mensch, echt, damit kann man Geld verdienen. Und dann bin ich erst so auf diesen Gedanken gekommen, ach, das wäre ja schon cool und habe das dann auch tatsächlich hingekriegt mit ein bisschen Vitamin B.
Da wäre jetzt die Frage, war das denn so ein bisschen schwierig, als du quasi umgeschwenkt bist oder eingestiegen bist in die Games-Branche? War das so ein bisschen, dass du da ja gemerkt hast, so, boah, als Frau irgendwie ist es da total schwer, irgendwie reinzukommen oder ernst genommen zu werden? Oder hast du die Erfahrung gar nicht gemacht?
Überhaupt nicht. Wobei ich dazu sagen muss, ich wollte eigentlich mal Ärztin werden und mein Abi-Abschluss war einfach zu schlecht. Und dann habe ich gedacht, machst du trotzdem irgendwas Helfendes und wirst Sozialarbeiterin, habe ich auch gemacht. Und aufgrund meines Vaters mal wieder an der Stelle habe ich dann gedacht, super, dann gehst du doch in Justizvollzug. Und dann bin ich in eine Justizvollzugsanstalt gegangen als Sozialarbeiterin im geschlossenen Männervollzug für ein paar Jahre. Und da habe ich angefangen. Und da war ich ja nun mal wirklich in einer Männerdomäne. Und da war diese Grundhaltung irgendwie, Frauen haben eigentlich in Männergefängnissen nichts zu suchen, viel, viel stärker. Und meine Wahl war dann, entweder ich lasse mich hier verbeamten und mache das irgendwie auf Sicherheit immer, oder ich bin total bekloppt und mache was total Unsicheres und gehe in die Games-Branche und habe dann das Bauchgefühl, sagte dann, mach das mit der Games-Branche, das ist viel cooler.
Und dann, ja. Aber das ist krass, Sozialarbeiterin im geschlossenen Männervollzug ist, glaube ich, dann eine gute Schule für die Games-Branche.
Schlimmer kann es nicht werden, das stimmt. Und ich meine, das ist eine doofe Frage, aber trotzdem lasse mich stellen, du hast es sicherlich nie bereut, oder?
Absolut nicht. Also ich hatte natürlich auch viel Glück, dass ich jetzt nicht in einer Firma gearbeitet habe, die finanziell jetzt schlecht dasteht. Oder wir hatten ja immer Erfolg mit unseren Spielen. Das ist natürlich was Tolles. Und ich weiß, viele Indies oder so haben es schwer und arbeiten von Projekt zu Projekt. Das Problem habe ich nicht. Aber das Arbeiten in der Branche ist genau das Gegenteil vom Beamtentum. Also du kannst im Grunde genommen arbeiten ziemlich frei mit den Zeiten, wann du willst. Ich habe jetzt 2 Kinder und kann meine Arbeitszeiten super anpassen, konnte toll Elternzeit machen und die Firma war immer total kulant und flexibel. Mhm. Eigentlich mega gut, wenn man ein erfolgreiches Studio hat, sage ich jetzt mal so bitter.
Vielleicht an der Stelle erfolgreiches Studio. Wir haben 3 Titel noch nicht erwähnt. Gothic, Risen, Elex, das sind so die 3 großen Franchises, für die ihr bekannt seid, behaupte ich mal so. Genau. Was hast du denn jetzt gerade zum Beispiel, Elex ist ja immer noch das aktuelle Spiel, ihr bastelt vermutlich an topgeheimen Projekten, von denen wir noch nicht reden dürfen. aber was hast du denn konkret für Elex und vielleicht auch für Risen damals, was hast du da konkret gemacht?
Also angefangen habe ich tatsächlich beim ersten Risen-Teil in der QA. Nach Gothic 3 brauchte Piranha Bytes dringend Leute, die ganz viel daran arbeiten, dass das ganz fehlerfrei läuft. Und ich habe das, glaube ich, 30 Mal gespielt, das Ding. Das war wirklich am Anfang total spaßig, aber auch irgendwann ziemlich hart. Und dann habe ich angefangen, mich da so reinzuwursteln und auch Sachen dann wegzumachen an Fehlern, die ich gefunden habe und selber mich einzuarbeiten in die Systeme. Und dann habe ich von da an im Story- und Game-Design-Bereich mitgearbeitet. Und mittlerweile auch aufgrund der Kinder, kann man sagen, weil ich ja dann nicht immer Vollzeit da war, habe ich auch viel Social Media und PR dann dabei gemacht. Das ist bei Elex auch so. Also ich habe ein paar Quests gemacht, ein paar Charaktere sind meine, habe beim Game-Design mitgemacht, den Kram von den anderen getestet und Feedback gegeben und habe ganz viel Social Media und PR dabei gemacht.
Jetzt sind ja in euren Spielen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist ja auch schon ein bisschen her, die Protagonisten, glaube ich, größtenteils männlich tatsächlich, ne?
Also der Held ist immer ein Mann, ja.
Ja, das ist ja etwas, was ja auch durchaus mal kritisiert wurde. Ist das eine bewusste Entscheidung von euch, dann einen Mann zu nehmen? Oder ist das was, wo ihr sagt, so ist es eigentlich egal, was der, ob der Held ein Mann oder eine Frau ist? Weil sowas wird ja gerne mal kritisiert, dass es zu wenige weibliche Heldenfiguren gibt.
Ja, das stimmt, obwohl auch das ja im Wandel ist. Das heißt, es gibt mittlerweile sehr viele Entwicklerstudios, die jetzt auch mit voller Absicht auf Frauen setzen. Damals war es irgendwie Lara Croft und mittlerweile sind es halt viele verschiedene. Und bei uns stellte sich die Frage so, also es gab keine Diskussion, wo alle sich hingesetzt haben und gesagt, was für ein Geschlecht hat denn jetzt der Held? Sondern die Frage war eher, was für eine Geschichte wollen wir erzählen? Und dann war irgendwie automatisch der Held ein Mann, ja. Mhm. Und das, diese Geschichte erzählen wir. Und das ist auch, dazu muss man ja auch sagen, wir hatten jetzt nicht so viel Mega-Varianz. Wir hatten jetzt irgendwie 3 Geschichten, in denen halt es einen Held gab. Und wenn man jetzt irgendwie 12 Geschichten geschrieben hätte, vielleicht wäre auch mal eine Frau dabei gewesen, das weiß ich nicht. Aber so war es halt so, wie es war.
Ja. Ist es denn was, wo man sich dann vielleicht in letzter Zeit auch stärker Gedanken drüber macht, als man es vielleicht vor 10 Jahren noch gemacht hätte? Dass man jetzt sagt, so beim nächsten Spiel sollten wir aber mal überlegen, ob wir eine Frau als Held nehmen? Oder ist das was, wo ihr sagt, wir machen einfach so, wie wir es möchten und nicht wie der Zeitgeist es uns irgendwie so ein bisschen vorgibt oder möchte oder sonst irgendwie?
Beides. Denn auf der einen Seite verändert sich die Wahrnehmung und der Blick auf das, was du tust, automatisch mit der verändernden Kultur und auch dem Blick auf Frauen und Gleichberechtigung und Diversität, die es durchaus in anderen Spielen auch gibt, aber meistens sehr versteckt. Dann ändert sich die Möglichkeit, etwas darzustellen. Ne? Also eine Frau damals darzustellen, zu Risen-Zeiten, als ich angefangen habe, da hätten wir gerne viel mehr Frauen gehabt. Aber da ist die Technik einfach eine Begrenzung gewesen. Da hatten wir zum Beispiel Frauen, die haben dasselbe Rig benutzt wie die Männer und brauchten aber extra Animationen dann. Und das sah teilweise ziemlich Kacke aus einfach, wenn ja. du das so, ne, und dann gab es später doppelte Arbeit, dann heißt es, nein, das kannst du nicht machen, eigentlich brauchst du ein eigenes Rig für eine Frau, weil die sich einfach schlicht anders bewegt als ein Mann und die musst du dann extra machen und extra animieren und das ist dann direkt der doppelte Zeitaufwand, doppelte Kosten und dann sagst du irgendwie, ja gut, wir brauchen die aber, also machen wir das raus, ne? Dafür schmeißen wir jetzt irgendwie die Alten weg, die so ein bisschen gebückt gehen, ja, sag ich jetzt mal so als Beispiel. Und da muss man immer gucken, wie viel Zeit haben wir eigentlich, um sowas fertigzustellen, damit es noch lukrativ bleibt. Und diese Diskussion gibt es heute nicht mehr. Es ist selbstverständlich, dass wir das machen müssen und auch machen wollen. Aber trotzdem gab es eine Zeit lang halt solche Begrenzungen. Und heutzutage ist es selbstverständlich, dass wir natürlich da alles Mögliche darstellen und auch insgesamt mehr Möglichkeiten haben. Und ab und zu fällt mal irgendwas halt planungstechnisch hinten runter, wo man sagt, huch, das haben wir jetzt doch nicht mehr geschafft. Irgendwie wäre schön gewesen, hätte man jetzt noch eine dritte Frisur gehabt, aber die hat es nicht ins Spiel geschafft. Dafür können wir aber coole Geschichten erzählen. Und naja, wo sich das hin entwickelt, das werdet ihr ja dann sehen beim nächsten Mal.
Ja, das ist total spannend, dass du das erwähnst, denn es gab vor einigen Jahren gab es eine riesengroße Kontroverse um Äußerungen von Ubisoft, als es um die Frage ging, warum gibt es eigentlich in der Assassin's Creed Serie, die übrigens hinter der lange Jahre eine Producerin stand, nämlich die Jade Raymond, auch eine ganz wichtige Frau in der Branche, kurzfristig jetzt zu Google Stadia gewechselt und schon wieder weg. Die Frage war eben, warum gibt es in der Assassin's Creed Serie keine oder so wenig Frauen? Und Ubisofts offizielle Antwort war, Women are hard to animate. Und das ist im Grunde genommen das, was du sagst. Das ist, also du kannst nicht einfach sozusagen eine Animations, also eine Motion Capturing Bewegung einer männlichen Figur auf eine weibliche übertragen. Ja, es ist, da ist was dran, sagst du.
Ja, aber es ist ja auch schon wieder überholt, ne? Also heutzutage ist es eine Selbstverständlichkeit, dass du dir dann halt eine Schauspielerin ranholst, die das dann halt macht. Ja, und das ist auch vollkommen okay so. Aber diese Möglichkeit gab es vor ein paar Jahren halt in dem Stil noch nicht. Und deswegen muss man immer gucken, in welche Zeit gucken wir denn jetzt gerade und welche Entwicklung sind wir gerade. Es ist immer ein Prozess. Also unsere Spiele haben von damals bis heute einen riesen Prozess durchgemacht und auch der ist noch nicht abgeschlossen. Da gibt es immer wieder neue Sachen, immer wieder Möglichkeiten und wir arbeiten seit Jahren mit Motion Capturing auch, mit Stunt Women und das funktioniert natürlich schon viel, viel besser und schöner und runder und ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit, dass du das machst, was damals aber eben noch nicht so war. Das war halt etwas irgendwie, was ist denn das Minimalste, womit du anfangen kannst, ein Computerspiel zu machen? Du hast eine Figur, ne? Und damals wurden auch noch irgendwie einfach so Tapeten auf so eine flache Gesichtsfläche geklebt und das war dann irgendwie ein Kopf, ja. Das kannst du halt nicht mehr bringen. Der muss heute vernünftig irgendwie modelliert werden. Da müssen da verschiedene Shader und Pupeda und was da nicht alle irgendwie, damit das irgendwie gut aussieht. Dann kommen noch irgendwie die Haare dazu. Ich meine, guck mal sich einer Lara Crofts Haare heutzutage an, wie toll die aussehen, ja. Das muss man halt mitmachen. Aber das ist auch etwas, was man heutzutage kann, wofür es Technik gibt und was man dann auch macht. Und vielleicht hatten die Ubi-Leute ja auch einfach einen schlechten Zeitpunkt, als sie gefragt wurden. Das weiß ich nicht. Mittlerweile gibt es ja auch ein paar.
2015, glaube ich, wenn ich das richtig nachgeguckt habe. Und das mit den Haaren, ja, das stimmt. Warum hat Super Mario einen Hut? Weil die damals keine Haare machen konnten. Ging nicht. Also das wäre zu komplex gewesen. Ja, deswegen, also so habe ich irgendwo mal gelesen. Deswegen hat er einen Hut, weil einen Hut kannst du schön pixelig machen. Ja. Haare sind komplexer, müssten diffiziler, feiner sein, müssen sich dann auch noch am besten bewegen. Also, ne, Hut drauf, fertig. Ja.
Und das ist es halt, also, wenn wir jetzt in der, von der Prä-Motion-Capturing-Ära halt sprechen, Natürlich, klar, du willst ja auch als Entwickler, willst du ja, dass deine Figur so gut wie möglich aussieht und dass die Figur das, was sie darstellen soll, sprich ein Mann oder eine Frau, auch so gut wie möglich rüberbringt. Und wenn das technisch einfach nicht machbar ist, du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich habe jetzt einen weiblichen Held, sieht jetzt aus wie der Mann, nur mit langen Haaren. Funktioniert ja nicht. Das möchtest du als Entwickler ja auch nicht, dass der einzige Unterschied ist die langen Haare. Und deswegen kann ich diese Entscheidung dann durchaus total nachvollziehen, weil mir fällt dann sofort etwas ein, als damals diese ganze Geschichte anfing mit Anita Sarkeesian, die damals kritisiert hat, warum hat Miss Pac-Man einfach nur eine Schleife auf dem Kopf? Und ich denke mir so, liebe Anita, du hast mit vielem, was du sagst, recht, aber programmier mal 1977 einen weiblichen Pac-Man. Du hast keine andere Wahl, als eine Schleife auf den Kopf zu machen, um ihm irgendein Attribut zu geben, zu sagen, der ist jetzt halt weiblich oder sie ist jetzt halt weiblich, um da ein Gegending zu schaffen. Und das finde ich dann so ein bisschen unfair, einfach den Machern gegenüber irgendwie, weil ich gehe mal davon aus, dass also auch Programmierer gerne weibliche Figuren machen möchten. Und wenn sie das nicht konnten, dann haben sie das, glaube ich, nicht gemacht, weil sie es nicht wollten. Das ist ja, jetzt mal meine Verteidigungsrede.
Ja, ich bin auch nicht so ein Fan von diesem, ich sag mal so, irgendwie Figuren darzustellen, die weiblich aussehen und in dem Fall dann zum Beispiel mit tiefem Dekolleté, großen Brüsten oder so, ist ja per se nicht immer direkt irgendwie total verwerflich. Also ich finde es ein bisschen schade, dass die Diskussion gerne immer nur schwarz oder weiß ist. Viel schöner fände ich es, wenn es grau ist, wenn man halt bedenkt, Sachen, die damals irgendwie sexistisch waren, die sollte man zumindest heutzutage berücksichtigen. Deswegen habe ich vorhin beides gesagt. Natürlich muss man darüber nachdenken. Inwieweit muss man Sprache anpassen? Inwieweit irgendwie muss man gucken, wie Charaktere am Ende aussehen in der Quest und solche Sachen? Und ist das zeitgemäß? Aber deswegen darf man das andere nicht unbedingt verteufeln. Ich glaube, deswegen ist diese Diskussion auch so schwierig irgendwie. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das jetzt sorgenvoll oder belustigt, diese Gender-Sternchen-Diskussion irgendwie zum Beispiel.
Ich finde sie schwierig.
Genau, das meine ich. Ne? Es darf ja vielleicht sogar ein bisschen grau sein, zu verstehen, warum die Diskussion wichtig ist, ist aus meiner Sicht im Grunde genommen der Kern. Und das total abzutun, ist genauso falsch, wie zu sagen, du darfst jetzt nie wieder was anderes sagen. Das ist beides Quatsch.
Verordnungen in beide Richtungen finde ich auch doof, ja.
Ja.
Ich tendiere dazu, sowas positiv zu sehen, weil ich denke, mich kostet es wenig Überwindung, das jetzt anzunehmen. Und wenn auch nur eine Person sich sozusagen positiv angesprochen fühlt dadurch und inkludiert fühlt, dann ist doch eigentlich schon alles erreicht. Also ich finde das gar nicht so schlimm, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hier, mach doch mal das und das anders, dann geht's denen und denen besser. Dann sage ich, okay, gern, warum nicht? Ja, dann sage ich nicht mehr, dann sage ich halt Inuit und nicht mehr das alte Wort, dann sage ich halt indigene US-amerikanische Völker statt eben das alte Wort. Es kostet mich nicht so viel. Ja. Und ich bin auch der Meinung, was Miss Pac-Man betrifft, na klar kann man den Entwicklern keinen Vorwurf machen, weil ich meine, du hast ja sozusagen eine begrenzte Anzahl von offensichtlichen weiblichen Tropes, ne? So nennt Sarkeesian das ja auch immer, ne? Diese sozusagen Klischees von Frauen. Das war eben im Falle von Miss Pac-Man der Lippenstift und die Schleife, die du angesprochen hast. Aber das zeigt doch eigentlich das Bild von Frauen in der Gesellschaft. Und das ist doch, glaube ich, das große Problem. Nicht unbedingt dieses Spiel und dass die Entwickler sich dafür entschieden haben, aber dass es in der Gesellschaft nur diese offensichtlichen Merkmale von Frauen gibt, die man so technisch begrenzt einarbeiten kann.
Ja, na? Wobei ich es da auch ein bisschen schwierig finde, ist halt bei diesen Diskussionen immer, gerade dieses Ding, da wird dann kritisiert, so, Miss Pac-Man hat typische weibliche Attribute. Naja, Supergirl trägt einen Rock. Also wenn Supergirl trägt ja auch keine Hosen, so, ne? Das ist halt, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dass da in der Games-Branche irgendwie so gefühlt immer so ein bisschen schärfer drauf geguckt wird irgendwie als in anderen Medien. So, das ist aber in jeglicher Diskussion so. Also gerade auch bei dieser Nummer finde ich das halt unheimlich schwierig. Und mit dem Sprach, mit dem Gender-Sternchen und so, ich hab da so einen kleinen Linguisten, der in mir wohnt. der halt sagt, Sprachwandel funktioniert immer natürlich oder gar nicht. Sprachwandel, der aufoktroyiert wird, der wird nicht angenommen. Wahrscheinlich wird sich die Sprache sowieso in 100 Jahren unsere Enkel und Urenkel werden sagen, ey, wie habt ihr denn damals gesprochen? So wie uns jetzt Goethe wahrscheinlich auch den Hals umdrehen würde, ob unserer Sprache. Gut, der war aber auch Sachse, aber das ist nochmal ein ganz anderes Ding, da kommen wir dann in die Dialektalgeschichte und die führt uns ein bisschen zu weit weg.
Naja, aber Goethe, Konrad Duden, auch alles Männer, ne? Also
Das ist richtig, das stimmt. Richtig, aber es gibt die Gretchenfrage, das ist die berühmteste Frage der Literatur und das ist eine weibliche Frage.
Ja, aber es ist doch genau das, wenn du sagst irgendwie, das muss natürlich passieren, dann ist doch der Anspruch eben an der Stelle nicht zu sagen, ihr dürft jetzt nie wieder euch Versprechen und Studenten sagen. Das ist doch total unsinnig. Und dagegen wehren sich dann auch die Schwarz-Weiß-Denker und sagen, wieso das denn? Was soll das denn jetzt irgendwie? Und ich habe es doch nicht böse gemeint, wenn ich jetzt Studenten sage. Und das ist auch richtig. Das, ne? Richtig. Und ja, wenn mir das jetzt passiert oder dir das passiert, dann ist es doch dasselbe. Aber darüber nachzudenken, kann schon anregen, Sprache absolut in der Richtung zu verändern, zu sagen, ich möchte gerne ja gleichberechtigter sprechen wollen. Und dann kann ich auch mal Studenten sagen, aber vielleicht neige ich dazu ja dann auch Studentinnen zu sagen. Das muss ich, ne, ich muss mir dessen erstmal bewusst werden, dass es das überhaupt gibt. Und diesen Gedanken finde ich per se nicht schlecht, nur diese Wucht dahinter, die finde ich überhaupt nicht gut, weil wir wollen ja jetzt nicht allen das Sprechen verbieten, sollen die Leute doch bitte weiterreden und sich einfach ein bisschen freundlicher irgendwie aufeinander zubewegen. Das ist doch eigentlich der Sinn der Sache und nicht das Gegenteil. Ja.
Und spannend am Begriff Studenten, finde ich so, als ich Anfang der Nullerjahre angefangen habe zu studieren, da wurde dann aus dem Wort Studenten und Studentin wurde dann Studierende. Da wurde dann dieses Ding so, es ist nicht mehr die Studentenvertretung, sondern die Studierendenvertretung.
Ja, stimmt.
Weil Studierende als genderneutrales Wort benutzt wurde. Mittlerweile ist es so, das haben Studien ergeben, dass das Wort Studierende mittlerweile auch männlich wahrgenommen wird. Ja, also es wurde damals so aufoktroyiert als Ding, das ist jetzt geschlechterneutral und jetzt wird es mittlerweile auch wieder als männlich wahrgenommen. Also von daher, das ist so ein für mich ein Zeichen, ich habe jetzt da nicht die neuesten Studien gelesen, das gebe ich zu, aber das ist für mich auch so ein Zeichen, dass so, wenn man sowas aufoktroyiert und das nicht vom Volk selber kommt, in Anführungsstrichen, dass es dann nicht funktioniert. Aber wie du richtig sagst, Jenny, wenn man halt schon drüber nachdenkt, das ist schon der erste Schritt. Wenn man sich dessen bewusst ist, halt, dass das, was Sprache kann. Und ich persönlich bin der Meinung, wir hatten jetzt 2000 Jahre Patriarchat. Ich find's okay, wenn ich ab sofort Journalistin wäre. Hätte ich persönlich, fände ich total in Ordnung. Wenn wir jetzt auch die weibliche Version nehmen. Es gibt, glaube ich, irgendeine Uni in Deutschland, wo die komplett weibliche Form benutzt. Ich weiß nicht genau, welche Uni das ist oder die es zumindest mal gemacht hat eine Zeit lang. Ja, das fände ich auch total in Ordnung. Aber wie gesagt, dieses Gender-Sternchen zu sprechen, ist halt auch so eine Sache, die ist unheimlich schwierig. So, das muss man können.
Ja, also das ist zum Beispiel, woran ich selbst scheitere. Nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich das einfach anders gewohnt bin. Mhm. Und dann, ne, ist das halt nicht böse gemeint. Jetzt ist das natürlich ein bisschen absurd, weil ich selber eine Frau bin. Aber ich bin ja nun mal auch in dieser Welt groß geworden und nehme das deshalb auch niemandem übel. Aber finde es auch jetzt trotzdem, wie du schon sagst, Andreas, nett, wenn jemand sagt, ich möchte gerne deutlich machen, dass ich gleichberechtigt denke. Und das kann ganz viel sein. Das kann sowas sein in der Sprache. Es können aber auch andere Zeichen sein, für jemanden einzustehen an der Stelle, wo es andere vielleicht nicht getan haben. Jemanden Gewaltspiele zocken lassen, wo man sagt, irgendwie, da warst du vorher nicht willkommen oder. Und dann kommen wir ein Stückchen der Sache wieder näher.
Ja, genau. Aber das ist ja auch immer noch, um wieder zum Gaming zurückzukommen, weil du gerade das Thema Gewaltspiele ansagst. Es ist ja so, dass viele Gamerinnen in Chats ihre Mikrofone ausmachen, weil sie da immer noch böse angegangen werden. Ich persönlich nehme die Community, zumindest die laut sind, halt leider immer noch als sehr rückständig manchmal denkend da. Das hat man ja in der Diskussion um The Last of Us 2 zum Beispiel extrem erlebt, dass da ja sehr viel hochgekocht ist. Da muss ich allerdings halt sagen, ich glaube, das ist halt eine Minderheit, die aber sehr laut ist. So würde ich es halt wahrnehmen. Und mir tun dann halt die weiblichen Gamer halt leid, die Gamerinnen leid, die halt dann darunter leiden, indem sie halt nicht offen in einem Multiplayer sagen können, hey, ich bin eine Frau und das ist okay, sondern die direkt dann wegen ihrer Weiblichkeit angegangen werden. Das ist halt ein Riesenproblem, finde ich.
Ja, das ist bestimmt. Meine Methode, damit umzugehen, war nicht alleine irgendwo in fremde Gruppen reinzugehen und da irgendwie mitzuzocken, sondern mit Leuten, die ich schon kenne. Und damit erübrigt sich dieses Problem in meinem Fall häufig von selber. Momentan sind wir zum Beispiel häufig im VR-Chat unterwegs. Irgendwie, da passieren auch ganz skurrile Sachen.
Ja.
Aber es ist auch total witzig, sich mit Freunden da zu treffen, so tun, als wären wir jetzt in der Disco, wenn die echte jetzt gerade zu hat. Finde ich ganz schön, den Gedanken. Und dann sind halt auch viele. Und dann gibt es halt auch noch diese, diese Bubbles und diese Altersspannen. Ne? Das muss man ja dazu sagen. Also mittlerweile sind diese 13 Jahre rum. Und wenn man jetzt in irgendwelche Foren geht, wo viele Halbstarke sich vielleicht treffen, dann ist es schwieriger und hängt auch häufig an der Art des Spiels, was man da gerade macht. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Gehe ich zum Beispiel ungefragt in irgendwie so ein Call of Duty-Ding rein, ist sowieso die Stimmung sehr viel aggressiver, als wenn ich jetzt irgendwie in Elder Scrolls Online mich umtreibe. Mhm. Ne? Da kommen dann die Leute, die sagen, hey, du bist neu, kann ich dir helfen? Ich kenne mich hier schon aus irgendwie. Und bei Call of Duty da irgendwie, ah, du bist neu, komm, wir töten ihn, ja. Oder sie. Das ist eine andere Art, miteinander zu kommunizieren, die vielleicht auch so ein bisschen, was wünsche ich mir jetzt gerade? Und das betrifft dann halt ruppiger. Auch.
Ja. Jetzt macht ihr aber tendenziell ja auch Spiele, die als Core-Spiele gelten, wenn man überhaupt diese Unterscheidung machen will. Also ich will sagen, ihr entwickelt nicht gerade Cooking Mama oder Hello Kitty Roller Rescue, sondern das sind Core-Spiele, die ihr macht, ja. Also Gamers Games.
Ja, das stimmt, absolut. Soll auch so sein. Wir treten ja auch dafür an zu sagen, wir machen Ruhrpott-Humor, aber wir unterscheiden schon zwischen rummelig und schmierig.
Ja? Oh, okay, das möchte ich ja. im Detail hören.
Ja, bitte. Also,
was ist das?
Das betrifft sowohl die Optik als auch die Sprache. Also zu sagen, du Sau ist überhaupt gar kein, oder Drecksau ist kein Problem. Aber diverse andere Wörter zu sagen, ich möchte sie jetzt eigentlich gar nicht aussprechen. Also alles, was unter der Gürtellinie ist und wirklich dreckig. Also dieser Moment, wenn du als Spieler den Text liest und denkst so selber, ah, soll ich mich jetzt fremdschämen? Hat der Charakter das wirklich gesagt? Das wollen wir nicht. Also das soll eher in Richtung, also ja, es darf humoristisch sein, es darf auch derbe sein, aber bitte nicht irgendwie fremdschämig, schmierig, das wollen wir nicht. Und deswegen achten wir auf bei der Sprache auch darauf, dass verschiedene Begriffe eben nicht verwendet werden und auch verschiedene Sachen, wie sie gesagt werden, im Rahmen bleiben. Darüber hinaus ist das auch so, dass wir immer Spiele gemacht haben, die ab 12 waren. Das heißt, Körperteile oder sonst was fliegen bei uns nicht. Das Spiel ist hart, die Welt ist hart, sie ist auch manchmal stellenweise sehr mies, auch brutal, aber das hat immer eine optische Grenze, weil wir die Jugendlichen da nicht ausschließen möchten. Ja, das heißt, das, was uns selber auf der Straße regulär begegnet, das soll das Spiel auch widerspiegeln. Und das tut es aus unserer Sicht aktuell. Und was darüber hinausgeht, soll das Spiel nicht.
Das ist ein total schöner Ansatz. Also das finde ich total gut, dass man halt sagt, so, da ziehen wir halt eine Grenze einfach. Und gerade auch bei der Sprache, das finde ich total gut, weil so ein Wort wie Hiopai ist ja total normal im Pott. Ne, sagst du, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Ne, oder dass man sich auch mal begrüßt mit, ey, Kerl, alten Wemser, ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ne, aber ja, das finde ich einen schönen Ansatz, dass man sagt, so, wir machen da eine Grenze und die überschreiten wir nicht. Das finde ich konsequent. Ich ziehe meinen Hut. Schaffe
ich. Finde ich schön. Ich finde das auch schön, dass du das so regional verortest, denn ich meine, ihr kommt nun alle aus der Region und das darf man den Spielen dann ja auch durchaus anmerken, ne, dass die dieses Lokalkolorit haben.
Wir haben auch so ein paar zugezogene, aber also gerade bei den Storywritern ist das eine Sache, die wir tatsächlich am Anfang lehren, die ich gelernt habe. Ich persönlich war am Anfang eigentlich zu lieb. Wir wollen ja immer dahin kommen, dass jeder Storywriter vom anderen insofern nicht mehr unterscheidbar ist, dass der Spieler nicht merkt, wer den geschrieben hat. Und da musst du halt so einen Lernprozess durchmachen. Und das gehört dazu. Sei rummelig, aber nicht schmierig. Ne? Also sei derbe genug, als dass es zu Piranha Bytes passt. Ne? Das musste ich zum Beispiel lernen. Und ein anderer Typ, der vielleicht zu derbe war, pass auf, nimm dich da mal ein bisschen zurück, formuliere das doch mal um. Wie hätte das denn jetzt bitte Clint Eastwood gesagt? Ja. Und dann schreib das doch mal.
Wie gehst du denn damit um, oder wie geht ihr als Studio damit um, dass ihr ja hauptsächlich Fantasy-Welten kreiert? Und Fantasy-Welten sind ja nun tendenziell, also die spielen, also wenn es nicht Fantasy wäre, dann würden sie ja eher in der Vergangenheit spielen. Also sozusagen, sie haben ja diesen, ne, meistens irgendwie so ein Mittelalter-Flair. Und das ist ja nun nicht eben die moderne Welt, in der man sozusagen leicht Diversität unterbringen kann und so, sondern im Gegenteil, eigentlich muss man da ja fast Klischees unterbringen, also, ne, weiß nicht, Prinzessinnen, die aus Burgen gerettet werden müssen und so, also diese ganzen Fantasy-Klischees. Das gab es ja auch einmal als große kontroverse Diskussion um Kingdom Come Deliverance, ein Spiel, was sehr realistisch versucht, das Mittelalter abzubilden und wo dann eben viele Leute gesagt haben, hier, bei euch kommen ja überhaupt keine Frauen vor oder eben Menschen mit dunklerer Hautfarbe. Und dann hat das Studio, ich glaube ein polnisches Studio, Warhorse, glaube ich, war das, die haben gesagt, ja, das gab's damals nicht, ne, und so, also, und dann, auf einmal waren die in so einer historischen Debatte drin, irgendwie gab's das wirklich nicht, oder wollen die das nur so, also, wie geht ihr damit um, dass ihr eben Fantasy-Welten abbildet, die letztlich, wenn man so will, irgendwo historisch sind, also in der Vergangenheit liegen?
Empfinde ich gar nicht so, dass sie das tun. Also, das erste, was mir dazu einfällt, ist, wir machen gar kein High-Fantasy, und wir sind, um deiner Frage näher zu kommen, tatsächlich dann doch eher Märchenonkel. Und im Märchen hast du trotzdem halt dieses Klischee oft. Ja, das heißt, auch wir haben ganz viele Klischees in unseren Spielen. Und das letzte Mal, dass wir gesagt haben, ja, lass uns mal ein bisschen wieder was Neues machen, haben wir halt das Science-Fiction-Thema dazu genommen, weil es uns in vielerlei Hinsicht mehr erlaubt, sowohl an Objekten, an Darstellungen, an Rüstungen und so weiter. Und da haben wir dann wieder mehr Möglichkeiten gehabt, im Spiel uns auszutoben, in jeglicher Hinsicht. Und von diesem typischen Prinzessinnen Geschichten, also die findet man bei uns ja eher nicht wieder. Man findet zwar Orks, ne, und so, ne, die typische Gefängniswelt war jetzt zum Beispiel auch ein Männergefängnis, ne, fühlte ich mich damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, gleich zu Hause. Nein, das stimmt nicht, ich habe das Spiel viel früher gespielt, als ich beim Gefängnis angefangen zu haben. Aber passt jetzt so gut. Das ist, diese ganzen Klischees sind ja auch immer ein Spiegel von etwas, was war. Also den Warhorse-Lotten vorzuwerfen, irgendwie sie hätten sich das jetzt ausgedacht, ist ja auch nicht ganz fair, weil in der Darstellung im Fernsehen, in Geschichtsbüchern, in Märchenbüchern, in Fantasybüchern, wie du schon selber sagst, sind ja auch viele von diesen klischeebehafteten Geschichten. Und wenn die jetzt ein Spiel daraus machen, was auch Klischees trägt, und das ist ja nicht alles, was dieses Spiel ausmacht, dann wird denen das zum Vorwurf gemacht. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair an der Stelle. Ne? Jetzt kann man zum Beispiel so ein Horizon Zero Dawn dagegen setzen und sagen, wir machen jetzt mal was anderes. Und das ist eine richtig tolle Sache. Finde ich schön, habe ich auch gespielt. Aber das verdammt nicht zwangsweise dann das andere. Vielleicht ein bisschen falsch gescholten an der Stelle.
Ja, weil ich finde halt auch so, Klischees sind in meinen Augen erstmal gar nichts Negatives unbedingt, weil Klischees helfen uns ja auch, sich zurechtzufinden. So, in der Sozialisation auch ein Stück weit. Ja, und deswegen finde ich das, wenn man mit Klischees arbeitet, durchaus sinnvoll, solange man halt auch erkennt, hey, es ist eine fiktive Geschichte. So, wenn man halt dann etwas als ja Abbild der Realität verkauft und mit Klischees anreichert, ist es wiederum was anderes. Aber ihr macht ja, wie du auch sagst, ihr denkt euch ja Welten aus, so, die basieren auf anderen Dingen, die man schon mal irgendwo gesehen hat, ne? Aber es ist ja nicht, es ist ja kein, Risen ist ja jetzt keine Doku, so, um es mal so auszudrücken. Ne?
Läuft jedenfalls nicht bei ZDF Info.
Ja, wir haben ja auch noch den Vorteil, selbst wenn du mit Klischees arbeitest, und das machen wir auch stark, kannst du dem Spieler auch häufig trotzdem noch eine Wahl lassen, wie er selber jetzt auf die Dinge reagiert, ne? Ob er dem jetzt frönt oder ob er sagt, nö, ich möchte aber gerne irgendwie netter sein, als die Situation es mir jetzt gerade anbietet. Ich möchte mich jetzt für eine Figur entscheiden, die jetzt zum Beispiel unterdrückt wird. Da ist das Rollenspiel natürlich ein schönes Medium, wo du mehr mit solchen Sachen spielen kannst. Und auch da gibt es gibt immer viel mehr Ideen, die man umsetzen könnte, als Zeit, das zu tun. Ne? Also die, ich kann nur noch mal sagen, wir erzählen diese Geschichte ja nicht anhand einer solchen Diskussion, sondern wir denken uns an die Geschichte aus, die wir gerne erzählen möchten, die also in Bezug auf Elex, das war jetzt das letzte, eher so philosophische Ansätze hatte, die wir ganz schön fanden, die uns bewegt haben zu der Zeit. Und das ist dann das Spiel. Und wenn es eine parallele Diskussion in der realen Welt, die jetzt nichts damit zu tun hat, dann ist sie in dem Spiel auch nicht gemeint gewesen. So ist das dann nun mal, ne?
Ja. Ist es denn so, weil ich meine, ihr seid ja gerade an einem Projekt dran, ist es denn so, dass jetzt diese Phase im vergangenen Jahr, also diese weltweite Phase, die uns alle irgendwie beeinflusst hat, hat das irgendwie einen Einfluss dann auch auf euren Output, auf eure Kreativität? Oder kann man sowas komplett ausblenden, wenn man dann kreativ arbeitet? Oder darfst du noch gar nichts darüber, nicht mal andeutungsweise irgendwie sagen?
Also das Gute an der Geschichte war, wir waren schon relativ weit. Mhm. Und deswegen wussten wir inhaltlich auch genau, was das Spiel soll. Und als dann diese ganze Corona-Phase dazu kam, hat es eigentlich nur in Anführungsstrichen an einigen Stellen Sachen verzögert, die wir jetzt okay. anders geplant haben. Aber sie hat nicht die Inhalte verändert. Wobei wir oft darüber diskutiert haben, gerade im privaten Bereich, jetzt nicht direkt in der Firma, dass es so einen Trend gibt, dass alles muss immer sterben, alles muss immer furchtbar enden. Ne, dieser Trend irgendwie, diese Endzeitstimmung in Filmen und so, wo ich gedacht habe, wo sind eigentlich die guten alten Buddy-Geschichten, in neu aufgelegt von mir aus? Wo sind eigentlich die schönen, irgendwie lustigen Filme hin? Irgendwie gibt's kaum oder gab's kaum. Und stattdessen gab es irgendwie ganz viel, ich sag mal ganz salopp, Walking Dead-Geschichten, wo ganz viel Menschen sterben. Und
Game of Thrones, ne? Wo du nicht sagen darfst, oh, das ist mein Lieblingscharakter. Zack, tot.
Also habe ich beides geguckt davon ab, ja. Aber ich habe auch vermisst irgendwie dann zwischendurch irgendwie was Nettes und davon gab es halt viel weniger. Und ich vermute, dass diese ganze Zeit langfristig, oder ich hoffe es, dazu führen wird, dass wir mal wieder auch richtig schöne Geschichten hören und lesen und sehen. Also ich möchte gerne mal im positiven Sinne überrascht werden und nicht irgendwie, entweder du hast irgendwie so eine Komödie, die ist dann auch wirklich das totale Klischee, oder du hast irgendwie die totale Überraschung und am Ende sterben alle so, ne, so wie bei Last of Us. Und ich finde beides blöd. Also lass uns doch mal was Gutes, Nettes irgendwie. Und gibt es auch, aber ich finde noch zu wenig, da muss mehr. Und ich hoffe, dass dieses irgendwie, wir haben jetzt alle so lange auf den Deckel gekriegt irgendwie, ich hoffe, die Leute sehen sich jetzt mal nach was Coolem, Neuem, Schönem, Frischem.
Aber das stimmt, jetzt wo ihr das angesprochen habt, fällt mir das auf. Klar, es ist alles so böse. Ich meine, seit Game of Thrones irgendwie kannst du keine Serie mehr gucken, ohne damit rechnen zu müssen, dass irgendein Charakter, den du magst, einfach stirbt. Ja, früher so, da ist ein Charakter, der ist cool irgendwie so, der überlebt die ganze Staffel. Das A-Team wird irgendwie 580.000 Folgen lang nicht einmal von der Militärpolizei gefangen. Ja, Michael Knight springt immer durch eine Wand und so. Da alles hatte irgendwie mal so ein Happy End und das ist irgendwie so verloren gegangen in der generellen Storytelling. Stimmt, das wird mir jetzt gerade so bewusst, ja.
Es ist auch schwerer. Es ist viel, viel schwerer, ein überraschendes gutes Ende zu schreiben, als ein überraschendes schlechtes. Also wenn du am Ende irgendwie einen Charakter, den du lieb hast, sterben lässt, dann sind Leute halt automatisch geschockt und behalten das im Kopf, ne, weil sich so negative Sachen auch viel leichter einbrennen ins Gehirn. Deswegen ist es ein Kunststück, das im Guten gut zu machen.
Ja, finde ich auch. Ja. Also da hat er auch, so gesehen hatte Shakespeare auch gar nicht so viel auf dem Kasten, ne? Also,
aber guck mal, früher war das schon, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So. Das ist auch ein Ende, das war in Ordnung.
Ja, ging auch.
Das ist doch okay. Andreas,
jetzt haben wir gerade. Nein, gar nicht, danke. Sorry, ich dich auch nicht. Aber jetzt habt ihr sozusagen ergründet, was der Einfluss von Corona auf Videospiel-Stories sein könnte oder Videospiele generell. Mich würde interessieren, Jenny, was siehst du denn vielleicht als, wenn man das überhaupt so sagen kann, als ganz besonders weiblichen Einfluss auf Videospiele? Gibt es bestimmte Videospiele, wo du sagst, eben Spiele von Frauen, wo du sagst, okay, da erkenne ich wirklich eine ganz andere Handschrift? Oder glaubst du, dass bestimmte Trends oder Tendenzen ganz besonders auf Frauen in Videospielen zurückgehen? Hast du da ein Beispiel?
Boah. Die Frage hätte ich eigentlich erwarten müssen und habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also das Erste, was mir dazu spontan einfällt, ist, dass ich glaube, tendenziell von dem, was Spaß macht, liegen Frauen und Männer ja dann gar nicht so weit auseinander. Glaube ich. Also gucken wir mal auf die Genres zum Beispiel. Das ist zu sagen irgendwie, da spielt eine Frau, deswegen nimm doch lieber dein Handy und spiel weiter Candy Crush. Oder der Mann, der spielt dann automatisch Call of Duty. Das ist ja total, das ist auch total das Klischee. Und beides nicht wahr, weil beides spielen. Ja. Vielleicht gibt's natürlich einen Hang. Also auch bei unseren Spielen ist es so, dass das überwiegend Männer spielen tatsächlich. Und das sieht man auch ganz stark an dem Content, den wir bieten und die Zahlen, die man an wenigen Sachen, die wir haben, ablesen kann, dass es halt Männer oder Jungs viel eher dazu geneigt sind, sich unseren Content anzugucken. Das vielleicht auch aus unserer Historie heraus. Es gibt auch eine Frauen-Fangemeinschaft, absolut. Aus der kam ich ja. Aber die Männer sind da viel größer. Also was ist mit den Frauen? Also vielleicht gibt es Neigungen dazu. Wenn wir zu Hause spielen, dann ist Björn derjenige, der alle abschießt und ich duck mich dann oder versteck mich bei gruseligen Sachen insbesondere. Und ich bin diejenige, die also das Menü aufräumt und rumprüttelt und die Rüstung wieder stärker macht und so. So wechseln wir uns ab. Das ist auch Klischee, aber ich denke, Frauen werden alle möglichen Arten von Spielen entwickeln und VR war jetzt sehr im Kommen. Ich glaube, die können beide dasselbe. Und ob es da wirklich so Riesenunterschiede geben wird, ich glaube, das ist noch zu früh zu sagen. Da müssten wir erstmal viel mehr Studios und Frauen haben, die eigene Sachen machen, die sich vielleicht auch losgelöst haben von den alten Ideen, um sagen zu können, da gibt es wirklich einen Trend. Ich würde sagen, bisher gibt es den noch nicht.
Spannend, ja.
Schöne Frage, schöne Antwort. Also das ist sehr schön. Damit kommen wir dem intellektuellen Anspruch dieser Sendung auch langsam näher. Finde ich sehr schön. Nein, wirklich.
Ich dachte, geht's um Bier.
Um Bier. Achso, ganz kurz. Ich trinke, heute unterstütze ich übrigens die Füchschenbrauerei in Düsseldorf auf der Ratinger Straße. Prost, Füchschen halt. Mhm. Das ist aber nur am Rande. Nee, aber ich glaube, dieses Ding, dass halt, ich sag mal, Jungs in Anführungsstrichen mehr harte Spiele spielen, Mädchen eher Casual-Spiele, ist, glaube ich, was in den nächsten Jahren rauswachsen wird. Weil ich glaube, so in unserer Generation ist es halt so, dass die Jungs stärker damit sozialisiert sind, Videospiel als Hobby zu haben. Und ich glaube, bei der jetzt jungen Generation ist es so, dass das ganz anders ist. Weil ich war vor dem Lockdown in einem GameStop. Und ich war so völlig überrascht, dass ich alter Sack im GameStop bin und die anderen Kunden in diesem Laden, die gleichzeitig mit mir da waren, waren 5 andere Kunden. Davon waren 5 weiblich um die 20. Wo ich sage, als ich um die 20 war, da hätte es keine Mädchen in der Nähe dieses Ladens gegeben. Und das fand ich so krass, dass da halt wirklich nur weibliche Kunden waren und die haben sich da, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel da gerade raus war. Und das fand ich so schön. Das fand ich so toll zu sagen, ey, total geil, dass hier, ja, Frauen das gleiche Hobby halt zelebrieren, was halt, als ich in dem Alter war, halt ein reines Männerhobby war. Und deswegen denke ich, dass so dieses Klischee, was spielen Männer, was spielen Frauen, sich in den nächsten Jahren auch komplett rauswachsen wird.
Vermute ich auch, aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg bis dahin, ja. Weil diese Klischees, die sind so fest. Ich habe das festgestellt irgendwie, als ich ein Mädchen bekommen habe und gedacht habe, geil, die kannst du jetzt so richtig toll einkleiden. Und dann wurde Winter. Ja, ohne Witz, es wurde Winter und ich wollte gerne eine warme Hose für meine Tochter. Und es gab überall nur Leggings. Ich habe mich so aufgeregt. Letztendlich habe ich dann Jungshosen gekauft für meine Tochter, weil die genauso gut sind und halt warm. Und ich dachte, warum sollen die Mädchen sich denn jetzt irgendwie den Popo abfrieren, die Jungs nicht? Und bei den Spielen ist es ähnlich. Also was so angeboten wird, ja, ist momentan halt noch sehr klischeebehaftet. Und die Mädchen, die können sich, also meine Tochter, die ist jetzt erst 3 und sieht, was ihr Bruder so zockt. Und er zockt vor allen Dingen so Sachen wie Minecraft und King's Quest und so. Das sind so Sachen, mit denen er sich viel beschäftigt. Und sie findet das halt total toll. Und ich weiß genau, die wird denselben Kram zocken, weil sie es an ihrem Bruder sieht. Aber aber bei ganz vielen anderen, die haben überhaupt gar keinen Zugang dazu. Genauso wie ich als Mädchen immerhin meinen Vater hatte, der mir überhaupt den Zugang zum Computer gezeigt hat. Aber es müsste vielleicht doch noch sich mehr tun in der Gesellschaft, um zu sagen, ja, auch als Spieleentwicklerin kannst du Geld verdienen und ja, das ist ein vernünftiger Beruf, der auch gut ist. Das darf man ruhig lernen und das ist nichts Verwerfliches. Guck dir das ruhig mal an. Und da sind wir halt noch nicht ganz in meiner Wahrnehmung. Also ich muss immer noch irgendwie, wenn ich in die Schule gehe und anderen Mamas und Papas erzähle, was ich beruflich mache, dann sehe ich immer noch große Augen und so, ja, echt, sowas machst du? Also das ist noch ein Prozess. Leider ist es noch ein Prozess.
Es gibt da eine ganz interessante Theorie, die wir vielleicht kurz andiskutieren könnten, wo das herkommt. Das sei angeblich gar nicht inhärent gewesen bei diesem Medium, dass eben Videospiele von vornherein immer irgendwie eher für Jungs waren oder die vermeintlichen Hardcore-Spiele eher für Jungs, sondern mehrfach schon gehört die Theorie, dass erst der Videogame-Crash 1983, 1984 dafür gesorgt hat. Bis dahin wurden Videospiele eigentlich als so nette, bunte Familienunterhaltung vermarktet, ne? Eben Atari 2600 und so weiter. Und dann, als sozusagen der Markt kollabierte, keiner mehr Videospiele gekauft hat, und eben entsprechend auch die Firmen pleite gingen und die wenigen, die überlebt haben, nur noch viel geringere Werbebudgets hatten, haben die gesagt, okay, wir müssen uns fokussieren. Auf wen fokussieren wir uns? Wir fokussieren uns auf Jungs. So. Die nehmen wir raus und das erst habe angeblich dieses Klischee des Hardcore-Gamers, der immer männlich ist und auch die Frauen ausgrenzt, ach komm hier, spielt mal euer Candy Crush. Das habe das erst kreiert und ich nehme es jetzt einfach nur mal so hin. Ich bin dem mehrfach begegnet. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so war. Was meinst du, Jenny?
Also ich habe das eher als Bogen empfunden. Also das, was die Leute spielen sollen und ob man das beruflich macht, sind ja zwei verschiedene paar Dinge. Und die technischen Berufe als Frau, das wurde halt tendenziell eher nicht forciert und auch nicht beigebracht. Ne? Also selbst ich bin eher auf die Idee gekommen, obwohl ich technisch schon sagen würde, kann ich, mach's eher was Soziales. Und mein Sohn, der will aktuell Erzieher werden, weil er das cool findet. Mal gucken, was am Ende hängen bleibt. Also und wenn jetzt überwiegend Männer Computerspiele machen, machen sie es vielleicht von sich heraus auch eher für ihr eigenes Geschlecht. Mhm. Ne, warum soll ich mir denn jetzt als Mann darüber Gedanken machen, ein Spiel für Frauen zu entwickeln und das auch noch zur damaligen Zeit? Das ist irgendwie ein absurder Gedanke. Also mache ich ein Spiel, worauf ich gerade Bock habe und was die Technik gerade hergibt und dann kommt halt irgendwas dabei raus wie Duke Nukem, ja? Und das finde ich dann total lustig. Und aus diesem Wust heraus, vermute ich, ist auch dieses starke, es wird von Männern für Männer gemacht und wird deswegen auch von Männern hauptsächlich genutzt und Frauen finden das halt dann auch lustig oder auch nicht und wachsen dann erst so nach. Und dieser Prozess, den habe ich eher wahrgenommen an der Stelle. Das mit dem Crash, das habe ich überhaupt, das ist völlig an mir vorbeigegangen, wenn ich ehrlich sein soll.
Ja. Ja, aber es ist eine interessante, beides interessante Aussagen. Also die Aussage mit dem Crash und der damit verbundenen Werbung, da könnte man entweder Andreas für deine Doktorarbeiten in der Zukunft irgendwie durchaus Anthropologie und auch Ökonomie, sind das beides Themen, glaube ich, die man aufgreifen könnte an dem Punkt. Und von Männern für Männer, natürlich, klar, wenn ich als Mann auch eine Geschichte schreibe oder irgendwas darstelle oder irgendwas entwickle, ist es natürlich immer so ein bisschen mit dem Männerblick irgendwie. Aber so wie halt in Hollywood dieser Wandel halt ja auch stattgefunden hat, dass es halt mehr weibliche Filmemacherinnen gab, auch weibliche starke Figuren in Filmen immer stärker vorkamen, ist es, glaube ich, in der Videospielbranche auch so eine Entwicklung. Die hinkt halt nur einfach den anderen Branchen ein Stück weit hinterher, weil sie halt auch noch viel jünger ist. Ja, Filme gibt es seit Anfang des letzten Jahrtausends halt, des letzten Jahrhunderts, Entschuldigung. Letzten Jahrtausends wäre super. So, der erste Stummfilm. Nein, aber des letzten Jahrhunderts halt irgendwie und Videospiele gibt es halt noch gar nicht so lange. Ja, das kommt, glaube ich, dazu, wenn man überlegt, als damals Sigourney Weaver im ersten Alien eigentlich eine Figur war, wo man sonst einen Mann besetzt hätte, wo dann eine Frau auf einmal diese Rolle war. Das war ja damals ein absolutes Novum. Und damals, das erste Alien war es 79 oder 80. Also, es ist auch noch gar nicht so lange her. Ja, gerade mal 40 Jahre. So.
79.
Und da hatten 70er, Videospieler halt. Ja, und da hatten Videospiele halt, da waren es noch gelbe Kreise, die sich hin und her bewegen konnten. Und deswegen, das sind gerade mal 40 Jahre so. Und ich denke mal, dass das in Videospielen, Computerspielen wahrscheinlich sich dann auch irgendwann so entwickeln wird, dass halt es normal wird, so wie jetzt in The Last of Us Part 2, das komplett normal war, dass wir eine LGBT-Geschichten halt haben und Hauptfiguren haben, die halt das völlig normal leben. Und das halt einfach so völlig normal dargestellt wird. Und ich glaube, da wird es irgendwann hingehen.
Ich vermute, dass Videospiele auch da wieder ein Spiegel der Gesellschaft sein werden. Ne? Und in der wirklichen Welt ist es ja auch noch nicht so, dass es überall gleichberechtigt ist. Schade, richtig. Aber das ist tatsächlich so. Und klar hinkt das Medium dann hinterher. Das ist bei Filmen ja auch nicht anders, immer noch nicht. Und ja, da, dass es ein paar Vorreiter gibt, die das sagen, wir machen das jetzt, ist gut. Wenn es ein Spiel gäbe, wo es nur Homosexuelle gäbe, beispielsweise, kenne ich keins, würde es die Realität auch nicht widerspiegeln. Ne? Macht aber auch keiner. Wäre vielleicht mal ganz witzig, könnte man mal bringen. Ne? Ja, absolut. Und vielleicht würde das dann ja, die Akzeptanz ein bisschen erhöhen. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Aber naja, wir sind immerhin auf dem richtigen Wege.
Ja. Ich denke, so ein Spiel basierend auf Charakteren des Comiczeichners Ralf König wäre, glaube ich, mal eine super Idee. Ich weiß nicht, ja, ob er euch geläufig ist, aber Ralf König wäre, glaube ich, da, fände ich mal super. Aber ja klar, aber das ist genau das Ding und da entwickeln wir uns hin. Jetzt ist die Sache, wir sind jetzt fast am Ende dieser Sendung angelangt. Es waren so viele schöne Schlussworte tatsächlich schon gefallen. Was würdest du dir wünschen, Jenny, als Gamerin und auch als Game Designerin für die Zukunft der Frauen im Gaming und auch vor den Bildschirmen? Was würdest du dir da wünschen oder was würdest du dir vielleicht auch von den männlichen Gamern wünschen?
Am meisten würde ich mir wünschen, das passt auch zur heutigen Zeit, dass die Menschen da draußen die Wut rausnehmen. Ja, dass alle nicht immer so wütend sind wegen jedem Kram, sondern eher, mein Philo-Lehrer hat immer gesagt, hör doch bitte, was gemeint ist. Und wenn alle zuhören würden und mehr hören würden, was jetzt gerade gemeint ist, dann hätten wir sehr viele Diskussionen und Probleme und Shitstorms nicht.
Ja, stimmt, sehr schön.
Was für ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Das unterschreibe ich halt so, weil es wird immer nur geguckt, so, ey, der will mir was Böses irgendwie. Das ist so die Geschichte. Ein Wolf begegnet im Wald einen Wolf und denkt sich, ah, ein Wolf. Ein Mensch begegnet im Wald einen Mensch und denkt sich, ah, ein Mörder. Und so geht man immer davon aus, der Gegenüber meint, will was Böses irgendwie, statt, manchmal es gibt ja auch dumme Witze, die einfach passieren, dann wird da immer direkt der will mich beleidigen. Mann, der hat einfach nur gerade einen falschen Tag erwischt. Aber genau das, schön. Die Wut rausnehmen. So, dann nehmen wir die Wut jetzt mal raus.
Jetzt sehen wir die, ja, genau. Aber vielleicht noch ein zweites Schlusswort, weil, oder? mich würde auch noch interessieren, wenn man mal guckt, also laut Wikipedia-Artikel war das erste Spiel, was von einer Frau entwickelt wurde, schon 1964. Also noch fast 10 Jahre, bevor es überhaupt kommerzielle Videospiele gab. Und trotzdem, wenn man jetzt mal guckt, du hast ja gesagt, wir haben schon viel erreicht hier in der Branche und es sind schon viel mehr Frauen natürlich auch in der deutschen Spieleindustrie vertreten. Aber jetzt gucken wir doch mal, wer leitet denn Studios? Wo gibt's denn Studioleiterinnen? Da fällt mir wirklich nur Cornelia Geppert ein von Yomai Games in Berlin.
Leda Kruse?
Ach stimmt, Entschuldigung, danke. Ja, sorry. Ja. Okay, also vielleicht gibt's noch ein paar mehr, aber da wird's doch sehr, also sozusagen, wenn du guckst auf die auf die Führungspositionen, da wird's dann ganz schnell ganz einstellig, oder? Was muss da noch, also wenn du das überhaupt so teilst, sollte da mehr passieren und wie kommen wir da hin, dass da vielleicht auch in Zukunft viel mehr Studioleiterinnen auch so Projekte überhaupt erst auf den Weg bringen? Das könnte ja auch einen Unterschied machen.
Kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung vielleicht ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Das sind eher so Entscheidungen aus dem persönlichen Lebensbereich. Das heißt, wenn du dich für Familie entscheidest, hilft sehr viel Flexibilität, dass für eine leitende Position auch nicht immer eine Vollzeitstelle erforderlich sein muss. und solche Dinge. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind hier auch, ne, und die, leider ist die Games-Branche auch in Deutschland noch nicht so gestrickt, dass du sagen kannst, ein Job hier ist jetzt sicher. Ich kann jetzt in einer Stadt bleiben für die nächsten 20 Jahre oder so. Das heißt, wenn wir die Rahmenbedingungen und die Sicherheiten erhöhen für jemanden, in der Branche arbeitet, dann haben Frauen auch mehr Flexibilität, zum Beispiel trotz Familie in leitende Positionen zu kommen. Es liegt nicht aus meiner Sicht am Know-how. Und der Rest ist dann, dass jetzt auch mehr Frauen nachrücken in die Branche, die überhaupt auf die Idee gekommen sind. Also diese beiden Bausteine, die können da helfen.
Okay, ja, weil wie gesagt, es ist ja klar, in der Videospielbranche fällt es noch mehr auf irgendwie. Aber wenn du sonst halt guckst, wie viele der großen DAX-Konzerne sind, haben weibliche Vorstände. Ne? Das ist natürlich in der Videospielbranche noch mal potenziert. Aber auch da, das ist, glaube ich, dann das Gesellschaftsbild, was wir auch schon ein paar Mal heute angesprochen haben, ne? Dass es eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Ne?
Ja.
Deswegen. Ja, gut, ihr Lieben, es war mir eine Freude und vor allen Dingen total schön, Jenny, dass du die Zeit und die Lust hattest, mit uns über dieses Thema zu sprechen tatsächlich. Ja. Und ich hoffe, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist es A, in echt. Und B, dass du dann über das neue Projekt reden kannst. Ich bin
ja
gespannt, was da kommt.
Sehr, sehr gerne. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Ja, wir uns auch. Wir sagen danke, schöne Grüße nach Essen. Auch Grüße an Björn bitte und an den Rest von eurer Crew.
Ganz liebe Grüße auch von uns. Ja.
Und dann verbleiben wir. Folge 33. Liked uns. Wir haben übrigens eine Anfrage bekommen, Andreas. Und zwar den Wunsch, der kam schon vor längerem, nach ein Special zu machen über Wirtschaftssimulationen.
Wirtschaftssimulationen, absolut. Das machen wir doch gerne als nächstes.
Gerne absolut. Als nächstes, genau.
Ja, vielleicht zum aller Abschluss, was ist denn deine Lieblingswirtschaftssimulation, Danny?
Meine Lieblingswirtschaftssimulation?
Das wird dann der Anfang der nächsten Folge.
Ich muss überlegen, habe ich überhaupt schon mal sowas gezockt?
Ich musste auch länger nachdenken. Ich bin jetzt auch nicht so der.
Ich hab's aus der Pistole.
Spezielles Genre. Echt Wirtschaft.
Bei mir war es der Eishockey-Manager. Der Eishockey-Manager war es bei mir.
Ah.
Es gab einen Eishockey-Manager.
Ich war so gefrustet bei FIFA, ne? Furchtbar. Ich bin mal ins eigene Tor geschossen. Das fand ich ganz fürchterlich. Also da bin ich dann schon eher so für sowas wie die Siedler. Zählt das noch?
Ja, doch, noch, oder? Ja,
auf jeden Fall.
Finde ich. Absolut. Ja. Andreas, was ist es bei dir? Winzer, Kaiser?
Nee, Ölimperium. Ganz großes Ding. Oh. Also, ich glaube, frühe 90er oder so meine ich jetzt.
Ich erinnere mich dran.
Ja. Ganz Hammer. Tolles, vielschichtiges Spiel. Aber sonst, also ein zweites Beispiel hätte ich schon nicht mehr, glaube ich.
Okay. Ja, dann haben wir schon den Ausblick auf die kommende Folge gemacht und wir sagen danke fürs Einschalten, Zuhören. Liked uns, schreibt uns, lasst Piranha Bytes auch Likes da in sozialen Netzwerken, wo ihr sie findet. Und bleibt fröhlich und tapfer. Macht's gut.
Ja, tschüss.
Tschüss.